So, herzlich willkommen zur Vorlesung. Durch den Ausfall von letzter Woche müssen wir uns leider ein bisschen spurten heute und die nächsten Male. Also wir haben heute ungefähr 90 Folien vor uns. Ich versuche mich zu beeilen, nicht zu viele Geschichten drumherum zu erzählen und das Ganze kurz und bündig alles zu erklären. Nächste Woche wird dann ein Kollege von mir übernehmen, weil es dann da um ein Projekt gehen wird, an dem der auch arbeitet. Vielleicht sehen wir da schon die erste Folie von. Jetzt geht es aber erst nochmal um erneuerbare Energien, also regenerative Energien. Und zwar fangen wir mit der Wasserkraft. Das müsste das gewesen sein, wo ihr das letzte Mal aufgehört habt. Kann sein. Also theoretisch müsste die Wärmepumpe und der Wirkungsgrad noch an der Wand gewesen sein. Ja? Okay, dann machen wir mit Wasserkraft weiter. Also das Bild, was wahrscheinlich schon ein paar Mal aufgetaucht ist in der Vorlesung, wo man eben die verschiedenen Energien miteinander vergleicht, Sonneneinstrahlung auf die Erde, Weltenergieverbrauch im Verhältnis dazu ziemlich klein und die Wasserkraft hier eben auch sehr klein, weniger als der Weltenergieverbrauch, das heißt, damit können wir unseren Energieverbrauch nicht decken, wobei Wasserkraft jetzt hier eben auch bedeutet nur Wasserkraft an Land, das heißt nicht Wasserkraft im Wasser, sprich keine Tidenhubkraftwerke und auch keine Wellen. Energie. Die sind hier berücksichtigt. Das ist wesentlich mehr, einfach aufgrund der großen Masse des Wassers in den Weltmeeren. Hier sehen wir die verschiedenen Wasservorkommen auf der Erde. Und zwar klar, der Wasserdampf in der Atmosphäre und das Wasser, Wasserdampf, ja. Und das Wasser flüssig in den Flüssen und Bächen, das macht nur einen sehr kleinen Teil aus. Wichtiger dahingehend sind die Süßwasserseen und das Grundwasser, die schlagen schon mehr zu Buche hier, aber klar, eben fast 100%, also dass das Wasser, was auf der Erde vorkommt, ist in den Meeren gespeichert. Ansonsten erwähnen wir jetzt hier das Polareis und die Gletscher, die eben mit knapp 2% des Wassers auf der Erde zu Buche schlagen. Ich habe, als ich das letzte Mal hier war und auch den Herrn Potlech vertreten habe, habe ich gesagt, wenn die kompletten Polkappen abschmelzen, würde sich der Meeresspiegel um 20 Meter erhöhen. Vielleicht erinnert sich da jemand dran, weil wir da Erderwärmung besprochen haben. Wenn man das jetzt vergleicht, ist es sogar noch mehr. Also die durchschnittliche Meerestiefe, wenn man sich das Meer einfach als Äquitief vorstellt, sind 3.800 Meter. 3.800 Meter als knapp 100% gesehen, dann 2% Erhöhung von 3.800 Meter sind fast 80 Meter. Natürlich würde die Fläche auch größer werden, wenn sich das ausnimmt, aber dann sieht man mal, was wirklich passiert, wenn die kompletten Polkappen und alle Gletscher abschmelzen. Also der Effekt ist riesig, was man sich sonst gar nicht so vorstellt, weil es ja so klein aussieht. Wasserkraft. Ja, mit diesem Satz bin ich nicht hundertprozentig einverstanden. Wasserkraft beruht letztendlich auf Sonneneinstrahlung, das ist zum Teil richtig. Das trifft zu eben für Wasser, also Energie, die aus Flüssen gewonnen wird oder aus Bergseen, Süßwasserseen, die eben durch Niederschlag entstehen oder auch durch Wellenbewegung, die ja durch Wind entsteht. Und der Wind ist wiederum eine Folge der Temperaturdifferenz, also der Sonneneinstrahlung. Die Tidenhubkraftwerke sind meines Erachtens nach eine Folge der Erdbewegung, ja, also der Drehung der Erde und der Position vom Mond und der Sonne zur Erde. Das heißt, dass, wie gesagt, stimmt meiner Meinung nicht hundertprozentig, aber im Wesentlichen ist es richtig. Hier sehen wir die Wasserkraft weltweit, und zwar verschiedene Staudämme im Vergleich. 5% der Primärenergie werden im Moment durch Wasserkraft gewonnen, das entspricht 20% der elektrischen Energie, also 600 Gigawatt sind das. Wobei hier, man sieht schon, dass die Zahlen wie immer ein bisschen veraltet sind. Also alle Zahlen, die aus diesem Buch Energie von dem Herrn Heinloth kommen, sind etwas veraltet, spiegeln aber im Wesentlichen das Richtige dar. Der Yangtze-Staudamm hier, der Drei-Schluchten-Staudamm in China, ist nicht mehr nur in der Planung, der ist seit 2008 fertig und produziert Energie. Also leider schon etwas veraltet. Hier das Potenzial weltweit. Da ist natürlich ganz klar erkennbar, dass das Hauptpotenzial in Asien liegt, wo eben auch die höchsten Berge sind, wo der Himalaya sich im Wesentlichen erstreckt und das natürlich auf so inselartigen Kontinenten wie Australien und Ozeanien hier wenig Potenzial für Wasserkraft auf dem Land ist. Wenn man sich das Ganze jetzt in Deutschland anguckt, gibt es ein ähnliches Bild. Nahe der Gebirge haben wir ein hohes Potenzial, an der See eben wenig Potenzial. Wobei sich auch das hier wieder nur auf die möglichen Potenziale auf Land bezieht. Sonst hätten wir hier natürlich ein viel höheres Gewicht, weil wir da in der Nord- und Ostsee auch Energie gewinnen können. Ja, die Umwandlung kinetischer und potentieller Energie in Rotationsenergie. Das ist im Prinzip die Haupttechnik, mit der Energie gewonnen wird. Wobei das Bild nicht ganz dazu passt, weil das Bild ist eigentlich das Umgekehrte. Hier wird Rotationsenergie umgewandelt in potentielle Energie, weil das ist eigentlich ein Brunnen. Hier läuft normal ein Esel im Kreis und fördert Wasser. Also das Bild passt nicht ganz. Trotzdem kann man hier sagen, dass man bei den Kraftwerken zwischen Nieder-, Mittel- und Hochdruckkraftwerken unterscheidet. Und das ist im Wesentlichen einfach nur durch die Fallhöhe des Wassers unterscheidbar. Wobei alles, was wir jetzt besprechen werden, eben Hochdruckkraftwerke sind. Um diese potenzielle Energie aus dem Wasser oder die kinetische Energie aus dem Wasser umzuwandeln, Rotationsenergie, brauchen wir Turbinen. Turbinen hatten wir vorher schon in Form von Gasturbinen. Jetzt ist es hier eben anders, weil wir mit Wasser als Medium arbeiten. Und da gibt es 5 große Hauptbauarten, von denen wir 3 besprechen. Also ganz kurz die Pelton-Turbine, die Kaplan-Turbine und die Francis-Turbine. Das sehen wir gleich noch, was tangential, axial und radial bedeutet. Das ist einfach die Strömungsrichtung im Verhältnis zur Drehachse. Und die Pelton-Turbine und die Osberg-Turbine sind die einzigen, die mit Gleichdruck arbeiten. Alles andere sind Überdruckturbinen, wo wir eben vor der Turbine einen höheren Druck haben als nach der Turbine und mit der Druckdifferenz sozusagen die Drehbewegung in Gang setzen. Hier jetzt die 3 Arten, die ich kurz besprechen will. Die Kaplan-Turbine ist im Prinzip eine Schiffsschraube, wo von oben das Wasser reinströmt, mit hohem Druck und unten mit niedrigem Druck rausströmt. Die Francis-Turbine ist in der Bauart eine Axialturbine. Da kommt das Wasser quasi tangential rein und fließt axial ab, deswegen Axialturbine. Und die Pelton-Turbine ist eben die klassische Tangentialturbine, weil das Wasser nur tangential vorbeiströmt. Das ist so, wie man es eben von diesen Wassermühlen kennt, die man viel im Schwarzwald noch sieht. Ja. Klar?
Ja. Die Francis-Turbine, kann man sich jetzt vorstellen, das Wasser strömt jetzt auf einen zu.
Ja, das wird auf dem Bild nicht ganz klar, man sieht es aber später nochmal. Okay. Ich habe noch ein Bild von der echten Turbine und wie das dann aussieht. Also das strömt quasi im Kreis rein und dann in der Mitte raus. Also es strömt sozusagen über die Achse hinweg. Die hat keine richtige Achse, die ist außen gelagert. Also ja, sieht man später noch. Ja, Kaplan-Turbine. Hier haben wir noch relativ geringe Fallhöhen aufgrund der Bauart. Hier sieht man mal wieder den Normmenschen als Größenorientierung. Entwickelt wurde das Ganze 1913, also eine relativ alte Erfindung schon. Das ist eine axiale Überdruckturbine, habe ich schon gesagt. Die Leistung liegt unterhalb von 100 Megawatt. Man hat hier wie beim Windrad auch verstellbare, also verschiedene Anstellwinkel bei den Schaufeln, sodass man eben für verschiedene Druckdifferenzen vor und hinter der Turbine die optimale Rotation erzeugen kann. Wir haben 3 bis 8 Schaufeln und eine volle Beaufschlagung, da die Turbine zu jeder Zeit voll im Wasser steht und eben voll beaufschlagt wird. Ja, die spezifische Drehzahl ist sowas wie 90 bis 300 Umdrehungen pro Minute. So, das ist die Pelton-Turbine oder ein Ausschnitt davon. Also das hier lässt ein bisschen die Symmetrie erkennen. Die steht quasi gerade aufrecht mit diesen Schaufeln an der Seite aufgesetzt. Und da strömt es eben tangential daran vorbei, das Wasser. Hier haben wir viel höhere Fallhöhen. Also man versucht dort wirklich zum Beispiel einen Bergsee zu entwässern, das durch lange Rohrsysteme fallen zu lassen, das Wasser, und dann auf die Schaufeln treffen zu lassen, weil man sonst zu wenig Wirkungsgrad hat. Das ist eine Freistrahlturbine. Gleichdruck, wir erreichen hier fast das Doppelte an Leistung, was wir bei der Kaplan-Turbine erreichen. Allerdings sind die Laufschaufeln nicht verstellbar. Ja, wir haben wesentlich mehr Schaufeln, das ist eigentlich noch ein Unterschied, und keine vollständige Beaufschlagung. Also es kann natürlich immer nur ein Teil dieser Turbine im Wasser stehen. Das sieht man hier nochmal. Zum Beispiel hier wird einfach die Beaufschlagung verdoppelt, sodass nicht von einer Seite die Turbine bestrahlt wird, sondern von 2 Seiten. Hier ist das Prinzip, erinnert so ein bisschen an Zyklotron, wenn Ihnen das was sagt, wie das von mehreren Seiten eben auf die Turbine trifft, das Wasser. So hat man da versucht, die Beaufschlagung zu erhöhen. Ja, jetzt kommt die Francis-Turbine. Hier erkennt man schon ein bisschen besser, wie der Wasserverlauf ist. Also von hier, beziehungsweise dann eben von oben und dann umgelenkt, durch diese großen Röhren kommt das Wasser und im Kreis. Und das hier ist schon die Turbine. Also hier sitzen die Schaufeln und hier im Inneren ist es dann hohl, sodass das durch die Schaufeln durchströmt und dann in der Turbine nach unten. Man sieht es gleich nochmal besser. Wir haben hier auch sehr hohe Fallhöhen, das heißt auf jeden Fall, es ist eine Hochdruckturbine. Es ist auch eine Überdruckturbine, weil wir davor eben mehr Druck haben als dahinter. Die Leistung ist bei dieser Bauart am höchsten, weshalb sie auch am meisten bei modernen Staudämmen oder anderen Kraftwerken gebaut wird. Sie ist wesentlich kleiner als die Pelton-Turbine, was es einfach macht, mehr Turbinen einzusetzen. Wir haben eine höhere Drehzahl und eine vollständige Beaufschlagung, was eben der Hauptgrund dafür ist, dass wir hier so hohe Leistungen erreichen. Hier sieht man jetzt aus dem Drei-Schluchten-Staudamm, also aus diesem Yangtze-Staudamm in China, wie da so eine Turbine aussieht. Da lässt sich ja ahnen, dass das Ganze ziemlich schwer ist. Und ja, hier trotzdem, wenn ich sage, ist es kleiner als andere Bauarten, viel Platz verbraucht. Und also geschlossen ist es sich dann schwierig vorzustellen. Das Wasser würde quasi von außen kommen, durch die Schaufel durch und dann im Inneren der Turbine runter. Ich glaube, so wird es auf jeden Fall verständlich, wie es funktioniert.
Können Sie vielleicht nochmal genau den Durchsinn des Wassereinbruchs
zeigen? Wenn ich es richtig weiß, ist es hier in dem Fall so rum. Also, dass es hier reingeht und dann in der Turbine nach unten das Wasser. Natürlich immer so, dass es möglichst rechtwinklig auf die Schaufel trifft. Noch Fragen dazu? Gut. Hier sind die drei Turbinenarten miteinander verglichen. Und zwar ist hier unten aufgetragen der Wasserstrom in Kubikmetern pro Sekunde gegen die Fallhöhe in Metern und hier quer eingezeichnet die Leistung, die damit zu erreichen ist. Also wir sehen, dass wir eben bei der Kaplan-Turbine, wenn wir 10 Megawatt erreichen wollen, sehr hohe Durchflussmengen brauchen bei einer niedrigen Fallhöhe und bei der Pelton-Turbine wenig Durchflussmenge bei hoher Fallhöhe. Also so unterscheiden die sich eben. Wie gesagt, man baut im Moment am meisten diese Francis-Turbine, weil sie einfach am meisten Leistung bringt und weil es bei großen Staudämmen ohne Probleme möglich ist, hohe Durchflussmengen zu erreichen und die Fallhöhe sind hier, brauchen bloß 100 Meter im Prinzip, um hier schon in den 100 Megawatt-Bereich zu kommen, kein Problem darstellt. Ja, jetzt zu den Gezeitenkraftwerken und auch später dann zu den Wellenkraftwerken. Wir haben theoretisch auf der Erde einen Tidenhub bei gleichmäßiger Wasserbedeckung von 30 cm. Jeder kennt es wahrscheinlich, dass wir auch große Wattmeere haben an der Ost- und Nordsee und deshalb kann es natürlich nicht sein, dass es nur 30 cm sind. Das heißt, wir müssen irgendwoher muss es kommen, dass der Tidenhub viel höher ist und das sind eben Resonanzeffekte und die kommen aus der Wellengleichung. Das möchte ich nicht unbedingt herleiten. Da kann man nur einfach zeigen, dass die Frequenz der Grundmode dieser Resonanz eben 11 oder die, also ein Elftel pro Stunde ist. Das heißt, alle 11 Stunden ist ein Zyklus des Tidenhubs vorbei. Es ist hier zum Beispiel einfach mal in die Wellengleichung eingesetzt für die Neufundlandbucht in Kanada mit einer Länge von 270 Kilometern, einer Wassertiefe von 75 Metern. Da kommt dann raus, dass man einen Hub von 20 Meter haben müsste und das entspricht doch ungefähr der Realität. Das ist das Prinzip eines Gezeitenkraftwerks, also man macht sich da diesen Tidenhub zunutze. Das ja, jetzt erklärt sich eigentlich fast von selbst. Also man beginnt quasi mit einer leeren Bucht und wenn jetzt das Wasser im Meer steigt durch den Tidenhub, blockiert man die Turbine, lässt dann das Wasser durch die Turbine in die Bucht strömen, wartet dann ab, bis die Tide wieder gesunken ist und lässt dann aus der Bucht raus das Wasser wieder zurück ins Meer strömen. Und so hat man eben durch die Umkehrung der Flussrichtung kann man zweimal den Tidenhub ausnutzen und damit eben Energie gewinnen. Das Ganze wird gemacht in der Bretagne. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, in der Rance-Mündung. Das ist eben dieser Fluss Rance, der in den Atlantik mündet, am westlichen Ende vom Ärmelkanal. Da wurde so ein Kraftwerk gebaut. Das ist quasi eine lange Schleuse. Da unten steht dran, wie lang es ist. Das sind sowas wie, ich glaube, 2 Kilometer oder so. Wenn man alles addiert, kann das sein. Meine ich gelesen zu haben auf jeden Fall. Nicht irritieren lassen, das Bild ist ein bisschen verwirrend. Man könnte denken, das hier ist die Turbine. Das habe zumindest ich gedacht, als ich das erste Mal gesehen habe. Das ist die Schleuse für die Schiffe. Also die Turbinen sitzen in diesem Teil hier. Und zwar sitzen da 24 Turbinen, die das Kraftwerk antreiben, sodass man 200... kommen wir gleich zu. Schauen wir uns hier erstmal einen Querschnitt an. Also hier sieht man das ganz normale Bild. Hier ist die Schleuse, das heißt diesmal quasi von der anderen Seite. Diesmal sieht man vom Atlantik in die Bucht. Das heißt, das hier ist die Bucht. Schleuse, hier dann die Turbinen und das hier so ein, ich sag mal, Überdruckventil zum Notfall. So sieht das Ganze im Querschnitt aus. Da wir hier geringe Höhenunterschiede nur haben, wird hier die Kaplan-Turbine genutzt. Also was ich vorhin gesagt habe, was eigentlich nicht so effizient ist, ist einfach hier das Einzige, was Anwendung finden kann, weil die natürlich auch ständig im Wasser liegt und die Strömung mitnehmen muss. Das heißt, es gibt nur diese Variante, die man hier einsetzen kann. Trotzdem kann man eben an diesem Kraftwerk, an der Ronce-Mündung, mit 24 Turbinen immerhin 240 Megawatt erzeugen. Also der Tidenhub ist etwas, wo potenziell viel Energie drin steckt. Ja, nee, ich habe mich vertan, es sind keine 2 Kilometer, tut mir leid, es sind 700 Meter, was das Ganze lang ist, die Bucht, die da abgegrenzt wird. 22 Quadratkilometer hat das Becken, das heißt 184 Millionen Kubikmeter Wasser, die dort als Nutzinhalt drinstehen, bei einem Durchfluss von 15.000 Kubikmeter pro Sekunde im Mittel. Das heißt, wir haben natürlich auch zu langen Zeiten keinen Durchfluss, weil eben der Tidenhub braucht, bis er die Höhendifferenz generiert hat und nur in bestimmten Zeiträumen wirklich Energie gewonnen werden kann. Das heißt, der maximale Durchfluss ist nochmal wesentlich höher. Ja, Sie sehen, es ist mit großen Investitionen verbunden. Da muss viel Material verbaut werden. Allerdings auch schon eine alte Technologie. Also nicht erst, weil viele Energiebetreiber ja damit werben in der letzten Zeit. Also die Technik ist schon lange bekannt. Ja, Wellenkraftwerke, das sind nochmal zwei Beispiele für eben Kraftwerke, wie man die Wellenbewegung nutzen kann. Das heißt draußen auf dem offenen Meer, nicht unbedingt nur an der Küste. Das erklärt sich, glaube ich, fast von selber. Man hat eine schwimmende Boje, die eben nach oben und unten wippt und hat ein Durchlassventil, was nur in eine Strömungsrichtung sich öffnet. Und dadurch kann es eben, wenn es nach oben geht, passiert nichts. Wenn es nach unten geht, wird Wasser durchgedrückt und durch eine kleine Turbine hier oben drin Wasser nach außen getrieben und da wird Energie produziert. Diese Art von Kraftwerk, muss ich zugeben, kenne ich nicht. Deswegen möchte ich da nichts zu sagen. Das scheint mir auch aus dem Buch schon eine ältere Technologie zu sein, die nicht mehr verwendet wird. Ich habe es zumindest nicht finden können im Internet. Deshalb will ich da nichts zu sagen. Hier sieht man was anderes, und zwar ist es an der Westküste Schottlands, auf der Isle of Islay. Dort gibt es das Projekt LIMPET, Land Installed Marine Powered Energy Transformer. Da wird quasi durch die Wellenbewegung über eine Öffnung, die unter Wasser liegt, ähnlich wie in einem Wellenbad, wo sich Kolben bewegen und Wellenbewegungen erzeugen, nur in umgekehrtem Effekt, wird hier eine Wellenbewegung innerhalb eines abgeschlossenen Raums erzeugt mit einer Auslassöffnung. Und hier in dieser Auslassöffnung sitzt eine Turbine, allerdings eine Luftturbine. Das ist, muss man dazu sagen, der Pfeil ist jetzt irritierend, der deutet die Luftrichtung an. Also die Luft strömt einmal raus, einmal rein. Allerdings ist das eine Turbine mit glatten Schaufelblättern, die sind nicht angestellt, sodass die Strömungsrichtung von der Luft keinen Einfluss auf die Drehrichtung der Turbine hat. Das heißt, wenn die Luft rausströmt und wieder reinströmt, dreht die Turbine sich immer in dieselbe Richtung, sodass kontinuierlich Strom produziert wird. Also die Turbine wird nicht angehalten und in die andere Richtung gedreht. Also es ist derselbe Effekt wie bei diesen, ich glaube, das kam bei den Windkraftanlagen, diese Räder, die so wie Eier aussehen, die es in Waterworld auf den ganzen Schiffen gibt, wenn der Film noch jemandem was sagt. Ja? Das ist derselbe Effekt, weil die drehen sich ja auch, obwohl dort keine Anstellwinkel zum Wind sind, dreht sich trotzdem und immer in eine Richtung, eben egal von wo der Wind kommt. Genau. Das ist die Anlage hier in echt. Die hat eine elektrische Leistung von 57 Kilowatt und versorgt 500 Haushalte und vermutlich eben auch die Whiskybrennereien Ardbeg und Laphroaig. Und da der Dozent, also der Herr Potlech, ein großer Whisky-Fan ist, ist das da vermutlich drin. Ja, achso, ich wollte noch was anderes dazu sagen. Ich habe nämlich noch ein anderes, sehr interessantes Kraftwerk entdeckt, was leider nicht in den Folien drin ist. Und zwar gibt es noch eine das kennt man vielleicht aus dem Fernsehen, das sieht aus wie lange Metallwürste, sag ich mal, die im Meer liegen. Also es sind mit 2 Meter Durchmesser, 1 Kilometer lang, Metallschläuche mit Gelenken. Und die werden immer wieder so geknickt durch die Wellenbewegung. Und an den Knickstellen sind Hydraulikpumpen. Und diese Hydraulikpumpen betreiben einen Generator. Das ist so eine etwas neuere Entwicklung im Verhältnis zu eben diesen alten Gezeitenkraftwerken.
Ist nicht auch so etwas Ähnliches im Bau, statt Hydraulikpumpen Piezos reinzusetzen? Ich meine, irgendwas gehört zu haben.
Das kenne ich nicht, um ehrlich zu sein. Also ich weiß, es gibt viele Projekte. Ich habe auch Projekte entdeckt mit Unterwasserballons, die durch Druckdifferenzen arbeiten, aber das war zu viel, um jetzt noch irgendwas einzubauen auf die Kürze der Zeit. Meeresströmungskraftwerke sind meines Erachtens noch nicht umgesetzt. Da soll hier nur darauf aufmerksam gemacht werden, dass da eben auch ein großes Potenzial hintersteckt. Also wenn einer eine Idee hat, vielleicht mal aufschreiben und patentieren lassen. Denn zum Beispiel hier im Bereich der Antillen, wo der Golfstrom fließt, da gibt es einen Bereich, der ist 50 Kilometer breit und etwa 120 Meter tief. Und durch diese Verengung ist die Strömungsgeschwindigkeit dort 2 Meter pro Sekunde. Und da steckt eine unglaubliche Energie drin, nämlich 24 Gigawatt Leistung, die man da theoretisch abgreifen könnte. Man weiß aber noch nicht wie. Das müsste halt irgendwie umgesetzt werden. Ja, da soll eigentlich was erscheinen. Das kommt nicht. Gut, lassen wir das weg. Machen wir weiter mit Biomasse. Gibt es noch Fragen zur Wasserenergie vorher? Ja, gut. Ja, Biomasse. Zumindest im Vergleich zur Wasserkraft auf Land natürlich hier ein viel größerer Anteil an der potenziell ausschöpfbaren Energie. Ja, Biomasse ist umgewandelte Sonnenenergie. Wir haben hier verschiedene Arten. Also ich werde später auf den Müll eingehen als eigene, in Anführungsstrichen, regenerative Energie. Es gibt tierische Ausscheidungen und sowas wie nachwachsende Rohstoffe, später abgekürzt NWR. Holz, Raps, Getreide, Zucker, was man sich eben so vorstellen kann. Circa 1% der eingestrahlten Sonnenenergie wird allerdings nur in Biomasse umgewandelt. Im Wesentlichen ist das die Photosynthese, die dafür verantwortlich ist. Das heißt, ganz, ganz grob gesagt, Licht und Kohlendioxid wird zu Zucker und Sauerstoff. Oder eben zu Biomasse und Sauerstoff. So werden, also nach diesem Prinzip, eben pro Jahr 120 Milliarden Tonnen trockene Biomasse auf dem Land und 60 Milliarden Tonnen trockene Biomasse im Meer gebildet. Trockene Biomasse heißt in dem Fall, wenn wir annehmen, dass ein Baum 50% Wasser hat, werden pro Jahr 240 Milliarden Tonnen Bäume erzeugt und das entspricht dann eben der Hälfte an trockener Biomasse. Der Brennstoffgehalt dieser trockenen Biomasse bei einem angenommenen Kohlenstoffanteil von 50% entspricht 4,8 Kilowattstunden pro Kilogramm. Damit, also mit diesen 180 Milliarden Tonnen trockener Biomasse und diesem Brennstoffgehalt, könnte man theoretisch den Weltenergiebedarf nach heutigen Erkenntnissen ungefähr 6,5 Mal decken. So sieht das mit der Photosynthese etwas genauer aus. Also hier steht im Wesentlichen wieder Kohlendioxid und Wasser in dem Fall. Ja, hier unten ist es etwas. Hier unten, da fehlt nämlich die Energie hier. Kohlendioxid und Wasser und Sonneneinstrahlung wird eben zu Zucker oder Biomasse. Hier oben dieses CH2O wird immer genutzt als Abkürzung für Biomasse und Sauerstoff. Allerdings ist es natürlich viel komplizierter. Ich weiß nicht, wer den Kelvin-Zyklus noch kennt. Ich glaube, das wird, also ich kenne ihn nur noch aus der Schule, aus Biologie, mit ADP, ATP und 20 verschiedenen Reaktionen. Das ist im Prinzip das, was dem zugrunde liegt. Das wollte ich nicht unbedingt zeigen und auch nicht nachvollziehen, aber ich glaube, Photosynthese ist klar, wie es funktioniert. Ja, das überspringe ich lieber, weil ich nicht genau weiß, was damit ausgesagt werden sollte. Hier die Aussage ist im Prinzip nur, wenn man sich anschaut, wir haben ja vorhin gesagt, dass die Biomasse nur aus Sonnenenergie erzeugt wird. Wenn man das Ganze als Carnot-Prozess betrachtet, mit der Temperatur der Sonne als schwarze Strahle angenommen, nämlich 5800 Kelvin, und der Temperatur auf der Erde ungefähr 300 Kelvin, dann kommen wir auf 95% Wirkungsgrad. Ich habe ja aber vorhin gesagt, nur 1% der Sonnenenergie wird umgesetzt in biologische Materie. Und zwar, das kommt daher, dass eben der reale Wirkungsgrad wesentlich kleiner 10% ist. Das liegt daran, dass nur bestimmte Photonen, nämlich nur die mit einer Energiehöhe 1,8 eV, genutzt werden für die Photosynthese und dass eben natürlich auch die meiste Sonnenenergie nicht auf Pflanzen trifft oder irgendwohin, wo sie genutzt werden könnte zur Photosynthese. Ja, Biomasse können wir nutzen zur Energiegewinnung. Und zwar einmal eben direkt über die Verbrennung, Heizung und Stromgewinnung. Oder aber über die Vergasung, sodass wir dann die entstehenden Produkte, also die Gase, nutzen und die dann eben verbrennen. Das kann chemisch oder biologisch erfolgen, diese Vergasung. Oder durch die Verflüssigung, da ist das populärste Beispiel das Pressen von Öl aus Ölpflanzen und dann eben ja, Heizöl zu erzeugen. Dann fangen wir mit dem simpelsten an, das ist Holz als Biomasse. Das kann man einfach in den Ofen stecken und verbrennen. Da ist es am ersichtlichsten, wo die Energie herkommt. Wir haben in Europa sowas wie 3,5 Millionen Quadratkilometer Waldfläche. Sagen Ihnen die borealen Zonen was? Ja, das ist quasi nördlich von uns. Also so, ich glaube, ab dem 70. bis zum 90. Breitengrad, das nennt man boreale Zonen, da ist sehr viel Nadelhölzer wachsen da und sehr viel ja, Wälder an sich. Und deswegen werden die einzeln ausgezeichnet und die gemäßigsten Zonen darunter, wo eben wir leben. Deutschland macht dann natürlich nur einen kleinen Anteil aus, weil wir eben auch viel zu klein sind im Verhältnis zum Rest. Hier ist jetzt dazu zu sagen, jährlich werden ungefähr 2,5% davon gerodet, davon 1% in dieser borealen Zone. 85% davon allerdings für nicht energetische Verwendung, das heißt für Papiererzeugnisse und Tetrapacks und verschiedene andere Dinge. So, und wenn man das jetzt mal ausrechnet, also die Masse an Holz, das sind hier unten in Deutschland 1,4 mal 10 hoch 7 Hektar mal 120 Tonnen, die pro Hektar pro Jahr verwendet oder gerodet werden können, mal diese 2,5%, die wir tatsächlich roden, mal die 15%, die für die energetische Verwendung sind, die nicht in die Papierindustrie gehen, kommen wir sowas wie auf, ich sag mal, 5 mal 10 hoch 6 Tonnen, ganz grob. Das ist ungefähr, kann ungefähr 1% des Primärenergiebedarfs decken. Also die direkte Verbrennung von Biomasse ist nicht unbedingt, hat nicht unbedingt eine hohe Ausbeute. Ja, hier ist nochmal ein Vergleich über verschiedene Gewächse, sag ich mal, also wie die sich zueinander verhalten in Menge, Brennwert und Erntefaktor. Am besten ist dabei das Chinagras, was eben schnell und viel wächst, einen hohen Brennwert hat und in der Wachstumsphase nur 10-20% der Energie benötigt, die es später abgibt. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Erntefaktor. Zum Vergleich dazu hier unten Alkohol aus den Tropen. Da brauchst du was wie 40-50%. Das heißt, wollten wir mit hochprozentigem Tequila unsere Wohnung heizen, dann müssten wir quasi vorher in Mexiko 50% der Energie aufwenden, die wir später erhalten. Also das ist effizienter wäre es, mit Chinagras zu heizen. Ja, statt der direkten Verbrennung, habe ich ja vorhin gesagt, können wir dann eben auch Flüssigtreibstoffe aus der Biomasse gewinnen. Und zwar im Wesentlichen Ethanol aus der alkoholischen Gärung über Zucker und Stärke oder aber eben auch Öl aus Ölpflanzen und das ist eben hauptsächlich der Raps bei uns in Deutschland. Und ja, das Bild kennt, glaube ich, auch mittlerweile jeder, wenn man mal so ein bisschen die ländlichen Gegenden fährt. Beim Rapsöl ist es so, dass die Samen aus der Rapspflanze zu Öl verpresst werden. Das Problem dabei ist, dass das eine hohe Viskosität hat, das heißt, es ist dickflüssig. Also es ist ungefähr 10-mal dickflüssiger als Diesel. Wenn man es aber später in Dieselfahrzeugen nutzen möchte, führt es zu Problemen. Und eben auch die Zündwilligkeit ist mitunter auf die Hälfte oder fast die Hälfte reduziert im Vergleich zu Diesel. Deshalb hat man sich was ausgedacht, weil einfach die Anforderungen an die Motoren sonst zu hoch wären. Und zwar stellt man Rapsmethylester her. Das ist jetzt später abgekürzt als RME. Dazu wird Raps und Methanol in einem chemischen Prozess zu Rapsmethylester, Glycerin und Wasser umgesetzt. Und dieses Rapsmethylester wird dann später zur Verbrennung genutzt. Der Energieinhalt von einem Kilogramm Rapsmethylase, der ist ziemlich hoch. Das sind 37,2 Megajoule. Das ist 25% höher als Steinkohle. Allerdings muss man eben viel einsetzen, um das, wir haben es ja eben, Moment, hier steht Raps ja auch mit drin, Rapsöl netto, also hier stehen 30-40%, die eingesetzt werden müssen im Verhältnis zu dem, was ich rauskriege. Und das ist jetzt hier nochmal aufgeschlüsselt, also für die Ölgewinnung sind schon zwischen 5 und 7 Megajoule pro Kilogramm zu veranschlagen, die Umesterung nochmal 5 bis 7 ungefähr und für die Landwirtschaft dahinter 5 bis 11 Megajoule pro Kilogramm. Das heißt, man hat im Mittel über lange Zeiträume und große Flächen und verschiedene Anbaumethoden ungefähr eine Ausbeute von 2, das heißt ungefähr 50% der Energie, die ich rauskriege, muss ich reinstecken. Sogar etwas schlechter als die Tabelle, die ich vorher gezeigt habe. So, verwundernswert ist jetzt, weil Rapsmethylester ist auch noch unter einem anderen Namen bekannt. Das kriegt man an der Tankstelle als Biodiesel. Also das ist im Prinzip nichts anderes. Verwunderlich dabei ist jetzt, dass dieser Biodiesel 80 Cent pro Liter in der Herstellung kostet, allerdings der Diesel nur 52 Cent. Trotzdem ist natürlich der Biodiesel billiger. Das liegt aber ganz einfach an der Umweltpolitik in Deutschland und dass Biodiesel weniger besteuert wird und der normale Diesel eben viel höher besteuert wird. Ja, es gibt natürlich auch Bedenken gegen die Rapsölproduktion und gegen die flächendeckende Produktion von Biodiesel und gegen den Einsatz von Biodiesel. Und zwar ist das, dass man dafür Monokulturen anbauen muss. Also der Raps ist einfach so zurückgeführt auf die Ölproduktion, dass der keinerlei andere Eigenschaften mehr hat. Also man muss viel Pflanzenschutzmittel einsetzen, weil er keine eigenen Abwehrkräfte in Anführungsstrichen mehr hat. Die Artenvielfalt und auch die Böden verarmen. Man hat das Problem, man muss normalerweise zwischendrin was anderes anpflanzen, um den Boden nicht kaputt zu machen. Also das führt zu großen Problemen. Und außerdem haben wir nicht genug Platz dafür. Deswegen, also hier sieht man mal Deutschland und hier geht es auch um die Treibstoffe, das heißt um Biodiesel und andere Flüssigtreibstoffe. Und wir bräuchten eine landwirtschaftliche Nutzfläche, die im Verhältnis dazu so groß ist. Das heißt, die anderthalbfache Fläche Deutschlands, reines Anbaugebiet, nur dafür, um unseren Energiebedarf an Flüssigtreibstoffen zu decken mit Biodiesel. Das heißt, es ist einfach unrealistisch. Zum Vergleich dazu eben nochmal hier, wie viel Waldfläche man für den Holzanbau bräuchte, um Niedertemperaturwärme zu erzeugen, sprich Heizung. Also es ist sogar noch mehr, es ist die 2,5-fache Fläche, das heißt, wir sind jetzt schon, wenn wir jetzt Auto fahren wollen und heizen wollen, sind wir jetzt schon bei der 4-fachen Fläche Deutschlands. Und wenn wir dann auch noch irgendwie die Erzeugung von Hochtemperaturprozesswärme damit reinnehmen für industrielle Anlagen, dann brauchen wir nochmal 1,5-fache Fläche Deutschlands und dann haben wir noch nichts gegessen. Weil wir haben ja noch keinen Platz für Hühner und Schweine und Getreide zum Essen. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, das war es jetzt dazu zur Biomasse. Noch Fragen, bevor ich weitermache? Das nächste Thema ist Müll. Da werden wir uns erst ein bisschen mit tierischen Ausscheidungen beschäftigen. Ansonsten sind hier Pflanzenreste, Kunststoffe und Zellstoffe zu erwähnen, die eben dann später im Hausmüll entstehen, weil wir auch mit Müllheizkraftwerken gleich zu tun haben. Aber am besten gucken wir da mal rein. So, organische Abfälle entstehen eigentlich am meisten in der intensiven Tierhaltung. Dort werden sie dann genutzt zur Vergasung, also diese Exkremente werden vergast. Das sind diese kleinen Biogasanlagen, die so größere Schweinemastbetriebe auf dem Betrieb selbst haben, um ihren Eigenenergiebedarf zum Teil damit zu decken. Was da passiert bei der Verdauung der Tiere, ist im Prinzip die umgekehrte Photosynthese. Also mit Sauerstoff wird wieder CO2 und aus dem Zucker wird eben wieder, werden organische Abfälle sozusagen. Komplexe Kohlenstoffverbindungen werden eben in weniger komplexe aufgeschlossen. Ganz allgemein. Ja. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass ich in der Physikvorlesung über Ausscheidungen reden muss, aber vielleicht interessiert es jemanden. Kot und Gülle besteht aus unverdauten Nahrungsresten, Gär- und Faulprodukten, das ist das, warum es so riecht, Abbauprodukte Hämoglobins, das ist das, warum es so braun aussieht, Und ansonsten eben Verdauungssäfte, Schleimstoffe, abgestorbene Zellen und 20% tatsächlich abgestorbene Bakterien. Das 60 Kilogramm schwere Normschwein scheidet am Tag 360 Gramm Trockenmasse aus. Diese Trockenmasse entsteht quasi aus dem, was, mit dem das Schwein ernährt. Und das tut es aus Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, Rohfaser und Asche. Genau das, was eben auf jedem Tiernahrungsprodukt hinten auf der Rückseite steht. Okay, und was macht man jetzt damit? Man vergärt eben diese Ausscheidung des Normschweins, um damit Methan zu gewinnen. So sieht das Ganze aus, nennt sich Biomethanisierung. Im Prinzip können Sie diese ganzen NA und so hier vorne vergessen. Das ist nur, um es chemisch korrekt zu machen. Im Wesentlichen ist hier wieder das CHO, wo ich gesagt habe vorhin, das ist Biomasse. Biomasse und Wasser wird zu CO2 und Methan. Ganz, ganz grob. Wobei da eben Glucose und Palmitin als Hauptbiomasse dafür verantwortet, die den größten Anteil daran ausmachen. Entstehen dabei tut Biogas, ist nichts anderes als normales Gas, heißt nur Bio, weil es eben aus biologischer Materie ist. 60-70% Methananteil, 30-40% Kohlendioxidanteil und der Rest Wasserstoff, Schwefelwasserstoff, Ammoniak. Ja, jetzt hatten wir es ja nicht nur schon von Ausscheidung, jetzt vergleichen wir auch noch Rinder und Schweine und Hühner. Und zwar, hier wird jetzt das, ich sag mal, Massenäquivalent an Tier miteinander verglichen. Das heißt, eine 600 Kilo Einheit Rind mit einer 600 Kilo Einheit Schwein mit einer 600 Kilo Einheit Hühner. Und dann gucken wir uns an, was wir daraus energetisch gewinnen können. Hier sehen Sie, was die an Flüssigmist am Tag erzeugen, wie viel Trockenmasse dadurch entsteht, wenn ich die Flüssigkeit dem entziehe, wie lange das Ganze im Faulraum bei welchem Verdünnungsfaktor verbleiben muss. Also wir sprechen hier so von 10 bis 28 Tagen, was das Ganze faulen muss, bis wir genug Methan haben. Und dann sehen wir hier unten, was wir an Biogasertrag pro Tag in Kubikmeter haben. Also ein Rind bringt uns so 1,7 bis 1,9 Kubikmeter, 10 Schweine sowas wie 1,7 bis 2 und ja, die Hühner nicht so viel. Wir haben so 1 bis 1,3 Kubikmeter. Das heißt, wollen wir Energie produzieren, machen wir am besten einen Schweinemastbetrieb auf und stellen uns dann eine kleine Biogasanlage hin. So, da wir jetzt wissen, wie das funktioniert, ja?
Wird es auch mit den menschlichen Abscheidungen gemacht, weil bei den Klärwerken hat man ja im Prinzip schon alles.
Also es gibt interessanterweise, ich habe Biomethanisierung, weil ich diese Formel verstehen wollte, gegoogelt. Es gibt interessanterweise tatsächlich die Idee, Babywindeln zu biomethanisieren. Inwieweit das Ganze umgesetzt wird, kann ich nicht sagen, weil ich fand es so abstrus, ich habe es nicht weitergelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob das schwierig ist, weil der Mensch ist ja generell eigentlich eher ein Allesfresser. Und ja, aber die ernähren sich ja rein pflanzlich. Die werden ja hauptsächlich mit Soja und anderen Pflanzen und Getreide ernährt. Das ist das Problem. Also pflanzliche Ausscheidungen sind natürlich was völlig anderes als Ausscheidungen von Fleischfressern oder Allesfressern. Deshalb riecht es auch im Pferdestall nicht so schlecht wie bei uns auf der Toilette, weil einfach der Mist ein völlig anderer ist, ein völlig andere Bestandteile. Allerdings muss ich dazu sagen, habe ich mich noch zu wenig mit Mist auseinandergesetzt, um es zu beantworten. Ich kann es aber herausfinden. Ja, also das Ganze jetzt, wir haben jetzt verstanden, wie das für Rinde, Hühner und Schweine funktioniert. Und dann gucken wir uns an, wie das in Deutschland in einem größeren Maßstab aussieht. Wir haben 8 Millionen Rinde, 25 Millionen Schweine und 90 Millionen Hühner, die in Deutschland leben. So, damit kommen wir auf ein theoretisches Potenzial von 6,6 Milliarden Kubikmeter Biogas pro Jahr. Das sind 4,8 Megatonnen Steinkohleeinheit. Das entspricht ungefähr 1% des Primärenergiebedarfs der Bundesrepublik. Das heißt, auch hier ist schon klar, mit diesem Prinzip kann man nicht unbedingt das Energieproblem lösen, sondern es ist tatsächlich eher sinnvoll für den Schweinebauern, der das bei sich auf dem Betrieb hat, der Geld einspart und ein bisschen was Gutes tut. Also das ist nichts, was uns irgendwie global weiterbringt. Genau, das ist jetzt eben diese Biogasanlage, von der ich schon ein paar Mal gesprochen habe. Hier kommt wahrscheinlich irgendwie der Mist aus dem Stall. Das ist irgendwie entweder eine Förderschnecke oder ein Mixer. Im Wesentlichen kommt es aber darauf an, dass das Ganze in diesen, ich weiß nicht, also ich habe das schon öfters gesehen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man kennt diese Silo-ähnlichen Dinger mit Plastikkuppeln, aufgeblasenen, manchmal eben auf Bauernhöfen steht, das sind diese Anlagen. Diese Folie bläht sich eben, da entsteht Methan drin, das wird abgegriffen und dann in so einem kleinen Heizkraftwerk eben für die Heizung des Bauern genutzt oder eben für den Eigenenergiebedarf. Also nichts Spektakuläres. Genau, typische Anlagengrößen sind einige bis einige 10 Kilowatt Leistung. Sowas wie 1 bis 3 Cent pro Kilowattstunde Gas muss man da aufwenden. Das entspricht aber später bei einem Wirkungsgrad von 30% in der Verbrennungsanlage noch 5 bis 15 Cent pro Kilowattstunde. Ja, ansonsten gibt es noch die Gewinnung von Methan aus Klärschlamm, wobei das, wie gesagt, ja, zum Problemmüll führt. Oder die Gewinnung von Methan aus Deponiegasen, wo sie ja eh entstehen auf der Deponie, sind ja einfach abzugreifen und zu verbrennen. Das sind auch noch zwei Modelle. Haben sich aber, soweit ich weiß, nicht wirklich durchgesetzt. Ja, Müllverbrennung. Ein anderes Thema. Und zwar fallen in Deutschland pro Einwohner ungefähr eine halbe Tonne Müll pro Jahr an. Davon 250 bis 350 Kilogramm Hausmüll. Somit ist die in Anführungsstrichen regenerative Energie, weil Müll kommt ja immer wieder, in Deutschland die zweitwichtigste regenerative Energiequelle nach dem Wasser. Also das Wasser, obwohl das vorhin auf diesem Diagramm im Vergleich zur Sonnenenergie nur so einen kleinen Teil ausmacht, das ist tatsächlich die wichtigste regenerative Energiequelle. Also Solar und Wind sind weit hinten dran. So, wir haben in Deutschland, das ist nicht ganz aktuell, sind 68 Müllverbrennungsanlagen. Wir haben einen Brennwert im Restmüll von 2,8 Kilowattstunden pro Kilogramm. Das entspricht 30% des Brennwerts von Kohle. Das heißt, es ist nicht allzu schlecht. Der Hauptzweck ist allerdings trotzdem nicht die Energiegewinnung. Der Hauptzweck ist immer noch die Müllentsorgung, weil man es einfach nicht deponieren will. Man möchte es verbrennen, um es loszuwerden. So werden pro Tonne Müll nur 300 Kilowattstunden elektrischer Energie erzeugt. Das entspricht jetzt, wenn man es hier mit Kohle vergleicht, habe ich eben zwar hier 30% gesagt, aber es entspricht hier nur noch 10%. Das liegt eben daran, dass die Anlagen hohen Eigenstrombedarf haben und keine volle Auslastung fahren, das Ganze feucht ist und dass eigentlich alle Müllheizkraftwerke auch eine Kraft-Wärme-Kopplung haben und Fernwärme produzieren und somit nicht alles in die elektrische Energiegewinnung geht. Hier sehen wir jetzt mal so die Karte in Deutschland, wie die verteilt sind. Klar, in den Ballungszentren sind eben mehr Müllverbrennungsanlagen. Wir haben 4 direkt vor Ort. Eins da draußen, dieser bunte Schornstein, das ist die Frankfurter Müllverbrennungsanlage. Ja. Und ach so, genau, wir kriegen ja auch die Fernwärme hier an die Uni von der Müllverbrennungsanlage. Ich weiß nicht, wer schon mal über die Rosa-Luxemburg hier runtergefahren ist, aufs Unigelände, der sieht diese großen Rohre neben der Schnellstraße da langlaufen. Das ist eben die Fernwärme, die hierher kommt. Ja, die Kosten für die Müllverbrennung liegen ungefähr bei 150 Euro pro Tonne Müll, wobei in der Stromproduktion nur 40 Euro entstehen und in der Wärmeproduktion 50 Euro. Also der Rest sind Entsorgungskosten und andere Dinge. Ja, Müll ist per Definition ein Problem. Ist klar. Denn pro Tonne Müll, wenn wir sie verbrennen, fällt an ungefähr die Hälfte an Rauchgas, dann ungefähr ein Viertel Wasserdampf, ein Viertel Schlacke und Asche und eben noch einige Reststoffe und Sondermüll. Deshalb muss es eine Brennstoffvorselektion geben. Nicht, dass irgendein Reifenhändler mit einem LKW voller alter Reifen zur Müllverbrennungsanlage fährt, das ablädt und wir verbrennen das schöne Gummi. Also das wollen wir nicht. Das führt einfach zu noch mehr Giftstoffproduktion. Die Kontrolle des Brennstoffvorgangs ist, nein, das müsste eigentlich Brennvorgangs bloß heißen, ist ganz wichtig. Da komme ich aber gleich nochmal zu, wenn ich zwei verschiedene Brennverfahren erkläre. Natürlich muss man auf eine angemessene Verbringung oder Deponierung der Rückstände achten und auf eine Entgiftung der Abgase. Ja, es gibt im Wesentlichen zwei Verfahren, wobei ich gleich sagen muss, das Thermoselect-Verfahren ist nur so eine Art Vorstufe. Also beim Thermoselect-Verfahren wird eben bei 450 bis 900 Grad vorgebrannt. Hier sieht man auch bei relativ niedrigen Temperaturen, da werden eben diese organischen Bestandteile verkokst, wie man früher eben Holzkohle hergestellt hat, um die Häuser zu heizen. Die Verbrennung des Koks dann später bei höherer Temperatur, deswegen eben hier bis 900 Grad, deswegen auch Vorstufe, weil dieses Thermoselect-Verfahren eben zweistufig ist. Die Emissionswerte sind etwas günstiger als beim konventionellen Verfahren und leider ist eben die Ausbeute etwas geringer. Ja, deshalb hat man auch die direkte Müllverbrennung als anderes Verfahren. Die Brennraumtemperatur dabei sind 850 bis 1050 Grad. 800 Grad ist so eine kritische Grenze, das sehen wir gleich. Es müssen in diesen Müllverbrennungsanlagen, die haben Auflagen, die sie einhalten müssen, also die Temperatur darf nicht länger als 2 Sekunden unter 850 Grad Celsius absinken, weil sonst eben zu viele Dioxine und Gifte entstehen. Die verbrennen bei höheren Temperaturen oder es entstehen eben andere Endprodukte, sodass es nicht mehr so gefährlich für den Menschen ist. Ja, die Emissionswerte sind etwas schlechter und die Energieausbeute ist dafür eben wesentlich besser. So sieht das Ganze aus, schemenhaft. Anlieferung, Müll, das Ganze kommt in eine Art Brennkammer hier, wo später Schlacke entsteht, die deponiert werden kann. Die ist erstmal nicht giftig, die kann ganz normal deponiert werden. Es wird Wasserdampf erzeugt, wie in jedem anderen Kraftwerk letztendlich auch. Und dieser Wasserdampf treibt eine Turbine an, die Turbine betreibt Strom. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ja, hier hinten sieht man dann im Wesentlichen, wie das Ganze gefiltert wird. Da muss ich ein bisschen näher ran, weil sonst erkenne ich es auch nicht. Hier haben wir einen Sprühtrockner. Gute Frage, was das ist. Also das sagt mir selber nichts. Der Elektrofilter ist klar, da werden schon mal die ersten groben Bestandteile rausgefiltert. Wir haben einen Wäscher, wo eben Bestandteile, die nicht direkt trocken gefiltert werden können, ausgewaschen werden mit Wasserdampf. Und ein Feinsfilter, der dann eben die letzten hier Schwermetalle und eben dieses Dioxin, auf das wir gleich kommen, endgültig rausfiltert und der Rest wird rausgeblasen aus dem Schornstein. Das Problem an den Sachen, die hier gefiltert werden, ist jetzt, dass, also ist im Wesentlichen das Dioxin. Andere Sachen sind natürlich auch giftig, aber das ist das Kritischste an der Sache. Die müssen auf die Sonne deponieren, sie können nicht einfach irgendwo hingekippt werden. Das ist halt der Nachteil an der Müllverbrennung. Wobei man sich davon jetzt nicht täuschen lassen soll, weil wir vergleichen das gleich mit anderen Verfahren und dann ist erstaunlich, was dabei passiert. Ja, das ist dieses Dioxin oder Tetrachlordibenzodioxin. Sagt einem dieser Chemieunfall hier was? In Seveso, Italien, da gab es eine Tochterfirma, von Roche. Roche ist wahrscheinlich jedem bekannt, der Chemiekonzern. Die hat in der Nähe von Seveso eine Chemiefabrik und da ist Dioxin ausgetreten. Und da gibt es dann die sogenannte Dioxinakne zum Beispiel. Also da ist nach ganz kurzer Zeit sind schon viele Kinder ins Krankenhaus mit Dioxinakne. Da ist man ganz verpickelt, wenn man das eingeatmet hat. Und das heißt, ist tatsächlich so giftig, dass den Leuten in der Region dort in Italien allen schwangeren Frauen geraten wurde, abzutreiben, weil die Kinder nicht gesund auf die Welt kommen würden. Also das Dioxin ist ein ganz, ganz großes Problem. Genau, jetzt nochmal, was das eigentlich ist. Also das Dioxin entsteht bei Verbrennung organischer Materie bei 160 bis 800 Grad. Deshalb eben die Auflage an die Müllverbrennungsanlagen 850 Grad nicht zu unterscheiden in der Hauptverbrennung, um eben kein Dioxin entstehen zu lassen. Ja, Dioxin, das sind zwei Benzolringe, haben wir hier eben gesehen. Die sind verbunden, in dem Fall hier durch zwei Sauerstoffatome. Das ist das zweite hier, das Dioxin, oder wir haben eben noch das Furan. Da ist eben durch ein Furan verbunden. Es gibt insgesamt 75 verschiedene Dioxine, 135 verschiedene Furane, also die Vielfalt an Giften ist groß. Dieses Tetrachlordibenzodioxin, CCDD, hat ein Toxizitätsäquivalent von 1. Das bedeutet, dass die letale Dosis bei Tieren, also die LD50, das heißt, dass 50% der dem Gift ausgesetzten Tiere sterben, liegt so bei 1 bis 100 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Menschen ist es zum Glück nicht bekannt. Ja, die Wirkung ist aber bekannt. Und zwar ist es eben die Bildung von Chlorradikalen, Leberschädigung und diese Chlorakne, die ich eben erwähnt habe. Außerdem chronisch ist es ein Immunsuppressor und es schädigt die DNA. Deswegen auch diese Rat, keine Kinder zu kriegen, wenn man Dioxin ausgesetzt war. Chemisch leider sehr stabil. Deshalb hat man eben eine Halbwertszeit im Körper von 5 bis 10 Jahren. Ja. So, hier das Ganze im Vergleich zu anderen Giften. Also wir sehen hier in der Mitte dieses Dioxin mit einer tödlichen Dosis von 1 und dazu verschiedene andere. Okay, Diphtherie sagt vielleicht jedem noch was und Tetanus, gegen das wir uns impfen lassen. Und ja, sagt einem Kuare was, mit dem die Indianer die Affen töten. Und also man sieht schon, dass das, dass Kuare bloß 500 Mal gefährlicher ist als Dioxin, ist eigentlich schon verblüffend. Also das, man sollte das nicht unterschätzen. Viel giftiger ist. Du hast recht. Sorry, ist andersrum. Also dass Kuare 500 Mal harmloser ist als Dioxin. Das habe ich mich vertan. Ist verblüffend. Also das ist, wenn man überlegt, die Affen sind sofort tot, auf die geschossen wird. Ja. Jetzt, was ich eben gesagt habe, was sicherlich auch interessant ist, ist, wir sehen hier die Dioxinemission im Vergleich mit verschiedenen Verbrennungsverfahren. Zwar Erdgasfeuerung, Heizölofen, LKWs. Und man könnte jetzt ja vermuten, dass das hier das Müllheizkraftwerk ist, ist es aber nicht. Wir haben das Müllheizkraftwerk hier vorne. Also das Müllheizkraftwerk ist einfach durch die Auflagen und durch die extrem gute Filterung der Abgase und durch die gute Prozesssteuerung so ungiftig in Anführungsstrichen, wenn man sich jetzt den Kohleofen vergleicht. Also zum Beispiel, vielleicht hatte ich mal eine Pelletheizung zu Hause, die ja so angepriesen werden als biologisch sinnvoll. Die liegen im ähnlichen Bereich, die sind etwas weniger als der Kohleofen. Aber damit produziert man eben, also jeder von uns, der einen Kachelofen zu Hause hat oder eine Pelletheizung, produziert viel mehr Dioxine als diese Müllheizkraftwerke. Also Müllheizkraftwerke sind nicht unbedingt was Schlechtes. Ja, das war's dazu. Gibt es noch Fragen? Also ich habe noch ein bisschen was, keine Angst. Keine Fragen mehr dazu? Okay. Ja, dann ein ganz anderes Thema. Achso, erstmal eine Frage. Sie sind alle irgendwie 5., 6. Semester oder so, alle schon mal Kernenergie gehört in der Vorlesung? Also muss ich mich jetzt nicht groß mit Zerfallsarten, Alpha, Beta und Gamma-Zerfall aufhalten? Gut. Im nächsten Kapitel geht es dann eben um nukleare Energiequellen. Kernspaltung und Kernfusion, klar, die beiden Hauptpfeiler. Ja. Die Gliederung dazu, ich werde ein bisschen was über die Grundlagen und Geschichtliches erzählen, Radioaktivität an sich, verschiedene Kernreaktionen, Brennstoffe vorkommen, Reichweite, damit ist gemeint, wie lange wir damit noch auskommen, Aufarbeitung, Wiederaufarbeitung, Entladung, Entsorgung, interessant wird es dann vielleicht, oder wobei, interessant wird es auch schon hier bei der Transmutation, diesem Accelerator-Driven System, das wird dann nächste Woche mein Kollege erzählen, weil der eben für eines dieser Transmutationsprojekte arbeitet. Reaktoren, Schwerwasserreaktor, Druckwasserreaktor, europäischer Druckwasserreaktor, heißer Brüter, Wirtschaftlichkeit, Nutzung weltweit und ganz wichtig, verschiedene Unfälle. Was ist da passiert? Was hat das für Auswirkungen? Warum kann das, was in Tschernobyl passiert ist, nicht mehr passieren? Das wird alles später kommen. So, Allgemeines und Historisches. Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen, das sollte jedem klar sein. Die Summe der Massen der einzelnen Nukleonen ist größer als die Masse des Kerns. Massendefekt. Stimmt dann auch schon mal jeder gehört, wenn man es mal Kernphysik gehört hat. Das heißt, ganz anschaulich, 1 Kilogramm Gemisch aus Protonen und Neutronen zu einem Atom zusammengefügt, ergibt eben weniger als 1 Kilogramm Helium, Eisen oder Uran. Und hier einfach mal aufgetragen die Differenzen. Beim Eisen ist der Massendefekt am größten. Das sehen wir auch gleich nochmal, weil da die Bindungsenergie am größten ist. Und ja, meistens wird ja eben das Uran genutzt, in der Kernspaltung zumindest. So, hier steht es nochmal, die Bindungsenergie ist verantwortlich für den Massendefekt. Und wir wissen ja von Einstein, dass es eine Massenenergieäquivalenz gibt. Und die Bindungsenergie ist eine Funktion der Massenzahl A und der Kernladungszahl Z. So, wenn man sich das jetzt anschaut mit den verschiedenen Termen, hat man eben lineare Terme und nichtlineare Terme und das Ganze hier mal aufträgt gegen die Massenzahl A, dann sieht man, wie sich diese Unterschiede, also alles zusammen ist eben die Bindungsenergie und die Anteile zwischendrin, wie die sich verhalten. Also der Volumenanteil hier, das ist einfach linear und ich denke, das ist auch bekannt. Also will ich da nicht zu viel zu sagen. So sieht das Ganze aufgetragen aus. Hier unten eben die Massenzahl A des Atoms. Hier die Bindungsenergie und somit ergibt sich, dass wir in diese Richtung bis zum Eisen Fusion betreiben müssen, um Energie zu gewinnen und eben in die Rückrichtung zum Eisen mit höhermassigen Atomen Spaltung betreiben müssen, um Energie zu gewinnen. Ein Beispiel dazu ist jetzt eben hier der Uran-235-Kern, das am meisten verwendete Nuklid. Wenn man da ein langsames Neutron drauf schießt, werden eben zwei bis drei schnelle Neutronen ausgesandt und man erhält zwei neue Kerne. Wesentlich leichtere. Spaltung von 1 Kilogramm Uran-235 kann man mal ausrechnen, sind sowas wie 2,5 mal 10 hoch 7 Kilowattstunden. Im Vergleich dazu, wie das Verhältnis aus Kernenergie zu chemischer Energie, also zum Beispiel Verbrennungsenergie ist, also das ist sowas wie 3 Millionen mal höher die Energieausbeute, die man theoretisch aus dem Kern kriegen kann. So, das Ganze nochmal ein bisschen expliziter, in kleineren Skalen, wie es eben auch im Atomkraftwerk stattfindet. Wir haben einen Massenverlust bei der Spaltung von Uran-235 von 0,1%. Wir brauchen dafür eben einen Anreicherungsgrad dieses Urans von 3%. Wenn wir jetzt 30 Gramm spaltbares Material umsetzen, verlieren wir 30 Milligramm Masse zwischen Uran und den Endprodukten. Das entspricht bei E gleich mc², 30 Milligramm eingesetzt, Lichtgeschwindigkeit eingesetzt, sowas wie 75.000 Kilowattstunden, das sind 88 Tonnen Steinkohle. Also statt 88 Tonnen Steinkohle zu verbrennen, können wir auch einfach 30 Gramm Uran im Kernkraftwerk umsetzen. Ja, die Pioniere der Kernspaltung, Otto Hahn in Frankfurter, Lise Meitner und Fritz Strassmann. Die Geschichte dazu ist ziemlich schnell erzählt, weil es alles ziemlich kurz hintereinander stattgefunden hat. 1935 wurde das erste Mal der Bethe-Weizsäcker-Zyklus entdeckt. Das ist die Energiequelle von Sternen, ist vielleicht auch bekannt aus der Astrophysik. Dann hat Lise Meitner das 1938 das erste Mal die Uranspaltung überhaupt verstanden. 4 Jahre später, 1942, hat Enrico Fermi schon den ersten Kernreaktor gebaut, in Chicago, unter dem Footballstadion der Universität Chicago, weil da einfach der einzige Platz war, wo man 30 Tonnen Graphit und ein bisschen Uran unterbringen konnte. Und das hat tatsächlich schon funktioniert, 4 Jahre später. Wir haben 2 negative Ereignisse natürlich auch noch da. Ich glaube, am 6. August war es 1945, Zündung der ersten Atombombe in Hiroshima. 3 Tage später, am 9. August in Nagasaki. Dann haben wir 1951 die Zündung der ersten Fusionsbombe gehabt. Und 1955, ich glaube, es war sogar schon 1954, den Beginn der kommerziellen Nutzung der Kernspaltung. Das heißt wirklich Beginn der Nutzung. Also die haben schon 1951 angefangen zu bauen in Obinsk, 100 Kilometer westlich von Moskau. Klar, die Russen waren wieder die Ersten. Man sieht hier, dass das damals wirklich die Technologie der Wahl war. Niemand daran gedacht hätte, dass irgendwann mal aus der Technologie ausgestiegen wird. Allein schon daran, wie schnell das Ganze entwickelt wurde und wie viele Menschen daran gearbeitet haben. Das war der Versuchsaufbau von Otto Hahn. Das ist ein Foto aus dem Deutschen Museum in München. Kann ich nur jedem empfehlen, der es mal im Original sehen will. Also man konnte schon auf relativ kleinem Skalen nachweisen, dass Spaltung möglich ist. Dort wurde eben Uran mit langsamen Neutronen beschossen und dann konnte, das kommt jetzt hier später, durch die Suche nach Transuran nachgewiesen werden, dass Spaltung stattgefunden hat, da man Barium gefunden hat. Man hat damals gedacht, als Enrico Fermi angefangen hat mit den Experimenten zu Kernreaktionen, dass wenn man Uran beschießt mit Neutronen, dass dann die Transurane, also die mit höherer Massenzahl, entstehen. Man wusste nicht, dass theoretisch Spaltung entstehen kann. Das wurde zwar postuliert, aber alle haben ja gesagt, das ist Schwachsinn, dieses Postulat. Keiner hat daran geglaubt, bis dann doch irgendwann mal Barium eben gefunden wurde und somit die Spaltung von Uran nachgewiesen ist. Ja, Radioaktivität. Emission energiereicher Strahlung aus Kernumwandlungsprozessen. Sowohl Teilchen- als auch Wellenstrahlung in dem Fall. Denn Alpha-Strahlung, Helium-4-Kerne, Beta-Strahlung, je nachdem ob Minus oder Plus, eben Elektronen- oder Positronenstrahlung. Gamma-Strahlung ist eine elektromagnetische Strahlung, wird ja auch gerne Röntgenstrahlung genannt, wobei man das ein bisschen trennen sollte vom Wellenlängenbereich her. Und ja, gehen wir mal nur auf die drei ein. Proton-Neutronen-Emission ist nicht so wichtig in dem Fall. Die Nuklidkarte, ganz grober Überblick. Alpha-Strahlung, Beta-Minus-Strahlung, Beta-Plus-Strahlung. Und ja, hier oben wird sowas wie eine eventuell quasi stabile Zone noch postuliert. Mal schauen, ob wir sie finden irgendwann. So, das Zerfallsgesetz. Nach den Gesetzen der Quantenmechanik ist der radioaktive Zerfall statistisch. Deshalb kann man zeigen, dass die Teilchenzahl der Teilchenzahl zum Ausgangszeitpunkt oder zum Zeitpunkt 0, zum Startzeitpunkt der Zerfallsreaktion entspricht, multipliziert mit diesem Zeitterm e hoch minus Zerfallskonstante mal Zeit. So, ist nichts Besonderes, ist eigentlich ganz leicht zu zeigen. Alpha-Zerfall. Schwere Kerne mit Massenzahl Größe 140 zerfallen dabei. Neutronenarme Kerne, wir haben eben gesehen, in der Nuklidkarte oberhalb des stabilen Bereichs ist die Hauptregion des Alpha-Zerfalls. Halbwertszeit und Energie der Alpha-Teilchen stark korreliert. Wir haben den Tunneleffekt, wir müssen die Coulomb-Barriere überwinden, dass sich der Heliumkern lösen kann. Ja, das ist möglich. Klar, das hatten wir eben schon mit Spaltung und Fusion auf der Bindungsenergiekarte. Es ist ein Zweikörperproblem, das heißt, wir haben ein diskretes Spektrum der Strahlung. Das hier ist nochmal der Alpha-Zerfall. Wir haben einen Energiebereich von 2 bis 5 Megaelektronenvolt und Halbwertszeiten, die im 10 hoch minus 9 Bereich bis zu 10 hoch 15 Jahren liegen. Hier nochmal das Bild zur Coulomb-Barriere, die überwunden werden muss. Und so ein, ja, altes Bild aus einer Diagnosekammer, wo man eben die Teilchenstrahlen sieht. Beta-Zerfall habe ich eben schon gesagt, entweder Elektronen- oder Positronenstrahlung, Umwandlung eines Down- in einen Up-Quark. Wir haben hier die schwache Wechselwirkung zu berücksichtigen, wir haben ein Dreikörperproblem, das heißt, wir haben ein kontinuierliches Spektrum der Strahlung, das ist nicht diskret wie bei dem Alpha-Zerfall. Auch bekannt. Ja. Gamma-Zerfall, noch unspektakulärer, entsteht als Nebenprodukt in Anführungsstrichen zum Alpha- und Beta-Zerfall, beruht auf der elektromagnetischen Wechselwirkung, ist ein Zweikörperproblem, deshalb auch diskretes Spektrum. So, jetzt ein bisschen zur wirklichen Energiegewinnung aus den Kernreaktionen, und zwar jetzt erstmal aus der Kernspaltung. Pro Betriebsjahr, was eben mit Wartungsarbeit mit 8000 Stunden angesetzt wird, fallen bei der Wiederaufarbeitung pro 1000 Megawatt elektrischer Leistung, das heißt einem Gigawatt elektrischer Leistung, diese Abfälle an. Also wir sprechen hier von 4 Kubikmeter hochradioaktive Abfälle, die erstmal 40 Jahre zwischengelagert werden. Denn es gibt ja kein Endlager in Deutschland, wir haben nur Zwischenlager. 40 Kubikmeter mittelradioaktive Abfälle, 400 Kubikmeter schwachradioaktive Abfälle, also man sieht das Verhältnis. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben 500 Kilogramm pro Jahr, pro Person Abfall generell. Wenn man das jetzt mal hier sich pro Person anschaut, im Vergleich zu anderen eben Abfallsorten, hier ist nochmal der Haushaltsabfall, den ich vorhin mit 250 bis 350 Kilogramm geschätzt habe, im Verhältnis zu Industrieabfällen, die eben entstehen, weil wir Konsumjunkies sind und Bioabfälle, ist klar, können wir nicht unbedingt was für. Industrieller Sondermüll ist eben auch zum Teil das, was in der Müllverbrennungsanlage entsteht, die Gifte, die abgefiltert werden. Und dann ganz hier unten haben wir 1 Kilogramm radioaktive Abfälle, davon 5 Gramm hochradioaktiv. Das heißt, wenn sich im Prinzip jeder von uns bereit erklären würde, pro Jahr 5 Gramm hochradioaktive Abfälle bei sich zu Hause in der Küche zu lagern, hätten wir kein Endlagerungsproblem mehr. Tut nur leider keiner. Deshalb ist die Frage, wohin damit? Und damit möchte ich eigentlich abschließen und mit diesem vielleicht hoffentlich nicht zu schrecklichen Bild, denn dann wird nächste Woche der Dominik kommen und erklären, was man mit den Abfällen machen kann, wie die umgesetzt werden können, sodass wir vielleicht bald eine Lösung anbieten können für das Endlagerungsproblem und was die Zukunftsaussichten von der Kernenergie sind. Achso, und ich habe noch eins, bevor es vor alle gehen. Es wird später heute Nachmittag, das 2. und 3. Übungsblatt online stehen. Also es wäre irgendwie gut. Ich glaube, wir haben jetzt noch 3 Termine, ist das richtig? Weiß das jemand auswendig? Noch 2? Okay, also es wäre auf jeden Fall gut, wenn ich die kriegen würde. Ich komme sicherlich nächste Woche kurz mit dem Dominik oder ihm halt geben oder dann eben in 2 Wochen, dass ich mal so grob drüber gucken kann. Als es ist ja Prüfungszulassungsvoraussetzung und ja, wir müssen uns da irgendwie einig werden, dass es genug Credit Points gibt. Gut, danke.